Wir haben vorige Woche eben so einen Exkurs zum Thema der Metaphorik der Wahrheit gemacht und haben etwas ausführlicher drei Autoren in Betracht gezogen. Nietzsche mit dieser berühmten Stelle von der Wahrheit als einem beweglichen Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen. Dann eben Blumenberg mit seinem Projekt einer Metaphorologie, das ja in dieser ursprünglichen Publikation ganz auf den Begriff der Wahrheit konzentriert gewesen ist. Und schließlich Derrida. Zwischen den Texten, die wir da angesehen haben, gibt es eine Verbindung durch diese Metapher der Prägung bzw. des Abschleifens oder Abnutzens einer Einprägung. Und Blumenberg hat uns da einen Anschluss von der stoischen Philosophie her ermöglicht. Derrida bezieht sich auf diesen wirklich sehr interessanten Text von Anatole France, hat aber eben auch diese Nietzsche-Stelle zitiert. Und diese Nietzsche-Stelle, die wird ja heute sehr viel verwendet. Also die ist eine der, glaube ich, also in den letzten 15 Jahren in philosophischen Diskussionen am meist zitierten einzelnen Textstellen in diesen Diskussionen um Relativismus und Skeptizismus und so weiter in der Philosophie. Und wird auch eben für die verschiedensten Zwecken als polemische Waffe benutzt. Ich habe ihn dann vor allem versucht, also ich habe ein bisschen begonnen, man könnte sehr lange über diese Stelle sprechen, aber ich habe ihn dann versucht, mal als erstes ein bisschen klar zu machen, dass das sehr schwierig zu verstehen und zu interpretieren ist. Also dass da sehr, sehr viele, sehr feine Unterscheidungen eine Rolle spielen. Und ich persönlich würde eher glauben, dass es keine insgesamt konsistente Interpretation dafür gibt. Also dass da nicht eine konsistente Aussage auszumachen ist oder drinnen steckt. Also dass es sozusagen nicht ganz geklärt werden kann, was er eigentlich sagen wollte und ihm eigentlich wahrscheinlich selber nicht klar gewesen ist. Also man kann so irgendwie einen Gesamtduktus der Sache feststellen, aber in den Einzelheiten ist es schon ein bisschen sehr, sehr komplex. Aber das spricht überhaupt nicht gegen ihn und auch nicht gegen diese Stelle und nicht dagegen, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und auf jeden Fall sind eben genau diese Passagen von Anatole France, die von Derrida da zitiert werden, vor allem eine sehr große Hilfe, haben ein sehr großes anregendes Potenzial in Bezug auf diese Stelle von Nietzsche. Also um zu wiederholen, wie das bei dem Anatole France ist, da gibt es ja ursprünglich, alles beginnt sozusagen mit einem sinnlichen Bild, das von den Worten repräsentiert wird. Also da liegt schon auf jeden Fall immer eine Verschiebung. Daher sollte es aber auch prinzipiell möglich sein, dieses ursprüngliche Bild wieder einmal zu gewinnen. Das ist nicht so, was uns zentral interessiert, sondern das Wichtige ist eben dieser Punkt, dass was die Wörter repräsentieren, selbst schon ein Bild ist. Und dieser Punkt wird von ihm noch einmal sehr energisch herausgearbeitet, an der Stelle, wo er sagt, jedes Wort ist das Bild eines Bildes, ist schon sozusagen das Zeichen einer Illusion. Also es gibt ja nicht so ein direktes Zusammen, es ist sozusagen sinnlos zu glauben, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Wort, also, oder sagen wir so, zwischen das Wort und das, was das Wort bezeichnet, hat sich immer schon etwas geschoben, ein Bild eben. Und da kann man eben, deswegen, weil er das so sagt, kann man eben eine schöne Verbindung zu dieser Nietzsche-Stelle schlagen, wo eine ähnliche Schichtung vorliegt. Im Grund liegt schon eine Illusion und die Sprache ist schon eine Übertragung davon, ist schon ein metaphorischer Prozess. Und sehr wichtig ist, dass Nietzsche davon Relationen spricht. Dieses Bild habe ich letztes Mal gesagt, war vielleicht in seinem ursprünglichen Zustand, war dieses Bild selbst etwas ganz Singuläres, sozusagen so etwas Ähnliches wie eine Reaktion. Ich bin dem und dem konfrontiert und in mir entsteht dieses oder jenes Bild. In jedem anderen von Ihnen entsteht ein anderes oder so, ja. Oder die können sich natürlich auch ähnlich sein. Also etwas Singuläres und Lebendiges, aber mit der Übertragung ins Wort wird das in ein, bleibt, verliert das den Status sozusagen dieses Singulären und punktuellen und wird in ein Netzwerk eingefügt und kann, wenn es einmal in diesem Netzwerk ist, gar nicht mehr anders weiterleben oder erhalten werden als in dem Netzwerk, kann nicht sozusagen wieder herausgenommen werden aus diesem Netzwerk und seinen ursprünglichen Status wiedergewinnen. Und dieses Netzwerk ist eben das, was Nietzsche sagt, menschliche Relationen, ein bewegtes Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen und eben menschliche Relationen heißt das. Und daran, an den Worten, also den bereits übertragenen Bildern, üben die Philosophen laut Anatole France jetzt dann eben diese sehr, sehr fragwürdige Kunst des Abschleifens, der Schöpfung eines rein imaginären und deswegen vielleicht unendlich großen Wertes. Unendlich groß, weil niemand überprüfen kann, wie groß er wirklich ist. Er ist mit keinem, das ist so in etwa wie diese Fälle, die mir zwei oder dreimal in meiner Amtsperiode als Studienprogrammleiter für das Doktoratstudium untergekommen sind, wo ich tatsächlich Gutachten von Angehörigen dieses Instituts über Dissertationen von irgendwelchen Studenten oder Studentinnen gesehen habe, in denen drin gestanden ist, ich verstehe nichts von dem, was der geschrieben hat, es übersteigt meinen Horizont, also muss die Arbeit sehr gut sein. So, das ist also ich bin sehr stolz darauf, dass ich so etwas nie auf sich habe beruhen lassen, aber so ist das nicht, also es hat keinen angebbaren Wert, also muss es einen unendlichen Wert haben, wenn es geht nicht, also wir haben alles gedient, was die Identifikation der Sache, also und dazu habe ich Ihnen ja schon vorgelesen, diese eine Stelle bei Derrida, wo er das eben richtig erfasst hat. Also dieser ursprüngliche Sinn ist also eben immer ein sinnlicher und materieller und durchaus figürlich. Also das ist nicht der Gegenstand selbst, der das ist, sondern das ist schon figürlich, das ist eben sowas wie ein Eindruck oder sowas, aber noch nicht im eigentlichen Sinn eine Metapher, eine transparente Figur, die sozusagen einem literalen, einem buchstäblichen Sinn entsprechen würde. Dieser Sinn wird in eine Metapher verhandelt, in dem Moment, wo der philosophische Diskurs la met en circulation, in Bewegung versetzt, in Zirkulation bringt, zu übertragen, beginnt. Und wir könnten jetzt mit Rückgriff auf die Nietzsche-Stelle sagen, eben in ein System von Relationen einfügt, von Stellen, wo es hin übertragen werden und weiter übertragen werden kann. Und schließlich merkt man dann nicht mehr verschwindet, wird dadurch überdeckt, dieser ursprüngliche figürliche Sinn und auch die Tatsache, dass eine Übertragung stattgefunden hat. Double Effacement, also eine zweifache sozusagen Tilgung. Das ist eben wirklich der Absatz bei Derrida da in diesem Absatz, wo ohne dass er das sagt, eben genau diese Korrespondenz struktureller Art hergestellt wird zu der Nietzsche-Stelle. Nur, dass es bei der Nietzsche-Stelle so quasi ein anonymer Akteur ist oder eben gar kein Akteur, einfach ein Vorgang, ein anonymer Vorgang, dieses Abschleifen, Die Menschen haben und durch langen Gebrauch haben sie das vergessen und die Metapher ist abgenutzt und so. Und jetzt tut nur mehr aus Gewohnheit jeder eben genau auf die Art lügen, von der alle sagen, das ist die Wahrheit. Ne? Und hier bei dem Anatole France ist es eben so, dass das eine Beschäftigung, ein Vorgang ist, der einen ganz bestimmten Akteur, einen ganz bestimmten Betreiber hat, nämlich die Philosophie oder die Metaphysik. Und direkt zu diesem Thema möchte ich jetzt halt noch zwei Ergänzungen machen. Das erste, daran habe ich voriges Mal nicht gedacht, aber das ist vielleicht für Sie wirklich ganz, ganz lustig und illustrativ, sind zwei Textstellen, zwei sehr, sehr berühmte Textstellen bei Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen, wo man auch diese Art von Schichtung sehen kann zwischen einem Eindruck, einem Bild und dann dem Verschleifen des Bildes. Und wo das auch in einer ganz ähnlichen philosophiekritischen Absicht wie bei Anatole France und bei Nietzsche eingesetzt wird. Also den könnte man da sozusagen noch als einen Dritten verwenden. Es ist ganz lustig, das weiß nicht, ob mir war das auch nicht so klar, aber Anatole France und Nietzsche sind im gleichen Jahr geboren, ne? 1844. Und natürlich hat der Anatole France den Nietzsche weit überlebt. Und das andere, was ich Ihnen noch kurz ergänzen möchte, ist der schon vorige Woche versprochene Hinweis auf Saussure. Den mache ich nur, weil er immanent bei Derrida eine große Rolle spielt und weil Saussure, der ist ein bisschen jünger gewesen, überhaupt so eine ganz wichtige Figur für die neueste Philosophiegeschichte auch ist. Aber bei dem Wittgenstein ist der Grund, warum ich Ihnen da diese zwei Stellen zeigen will, oder die kennt ja jeder, sie auf die noch einmal aufmerksam machen will, dass man da ein bisschen genau sehen kann vielleicht, oder eine Vorstellung bekommt davon, was eigentlich so ein Begriff ist, der da so dieses Schicksal des Abschleifens erleidet oder eben daraus hervorgeht, wie das eben in der Philosophie wirklich ausschaut und nicht nur in einer Parodie, weil das ja eine Parodie ist, was uns der Anatole France da vorführt. Und da kann man schon Wittgenstein als einen Zeugen ganz gut gebrauchen, wenn man sicher sein kann, dass der von niemandem, von dem wir da jetzt geredet haben, ein besonders enthusiastischer Anhänger gewesen wäre. Mit Derrida hat er sich aus sozusagen Gründen der Lebenszeit oder der Geschichte nicht auseinandersetzen können und von Blumenberg auch nichts gewusst. Ob er den Anatole France oder von dem irgendwas gelesen hat, das weiß ich nicht. Also das kann man nicht ganz ausschließen. Also ich lese Ihnen da mal eine Sache vor, das ist aus der Nummer 92, als erstes, aus der Nummer, das ist die Nummer 92 der philosophischen Untersuchungen, wo er so beschreibt, wie sozusagen in der Philosophie eine typisch philosophische Frage hergestellt wird. Also wie man das in der Philosophie macht, sozusagen eine philosophische Frage so herzurichten, dass die dann sozusagen scheinbar da liegt und alle sagen, und dann alle sagen können, so, jetzt gehen wir es an. Und wir werden schauen, wer es am besten macht. Ne? Aber was ihn interessiert, ist, was vorher schon passiert ist. Ne? Und da sagt er, da spricht er eben über dieses, wie soll man sagen, also da spricht er eben über die Ideologie oder über die Vorannahmen, die drinnen stecken in so einer Vorstellung von Analyse der Sprache oder logischer Analyse der Sprache, wie sie ihn selber auch interessiert hat in seiner logisch-philosophischen Abhandlung ursprünglich. Nun kann es den Anschein gewinnen, als gäbe es, also wenn wir drüber nachdenken, also, was wir schon hinter uns haben, ist ein bisschen eine Übung im Nachdenken oder ja, ein bisschen eine Übung im Nachdenken darüber, was eigentlich jetzt die Bedeutung eines bestimmten sprachlichen Ausdrucks ist. Und wir wissen schon, dass das nicht so eine einfache Sache ist, die man mit ein, zwei Worten erledigen kann. Und wir sind auch schon so weit gekommen, dass wir uns gedacht haben, wir müssen das versuchen zu systematisieren. also Erfahrungen, aus, die es da von verschiedener Art gibt, zu systematisieren. Also die Fälle, wo, was weiß ich, die Szenarien, wo man an einer Diskussion teilnimmt und jemand verwendet ein Wort, das man nicht kennt, und dann sagt man, bitte erklär mir, was du unter diesem und jenem verstehst. Und andere Szenarien, wo man an einer Unterhaltung teilnimmt, wo nur Wörter vorkommen, die eigentlich alle schon verstehen, und dann Sachen gesagt werden, wo man sich fragt, das sollten wir nicht alle gemeinsam versuchen zu klären, was wir darunter eigentlich wirklich verstehen wollen. Also so in dem Sinn, wie der heilige Augustinus sagt, wenn mich jemand fragt, was die Zeit ist, dann weiß ich ganz genau, was damit gemeint ist. Aber wenn wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich die Zeit, dann weiß ich nichts mehr plötzlich. Ne? Und, so, und dann muss man beginnen, sich auch zu fragen, was heißt es überhaupt? Nicht nur sich zu fragen, was ist die Zeit eigentlich, sondern dann kann das anders sein, sich zu fragen, was steht eigentlich zur Diskussion, wenn man nach der Bedeutung so eines Ausdrucks sozusagen in einer systematischeren Weise, ne, philosophischeren Weise fragt und nicht nur ein Lexikon zu Rate zieht. Und da sagt Wittgenstein, wenn man diese Vorstufen hinter sich hat, dann kann es mal so scheinen, als müsste es eigentlich etwas geben wie eine letzte Analyse unserer Sprachformen. Also eine vollkommen zerlegte Form aller unserer Ausdrücke in elementare Teile. Als seien unsere gewöhnlichen Ausdrucksformen im Wesentlichen noch unanalysiert, als sei in ihnen etwas verborgen, was ans Licht zu befördern ist, und ist dies geschehen, so sei der Ausdruck dann vollkommen geklärt und unsere Aufgabe gelöst. Man kann das auch so sagen, wir beseitigen Missverständnisse, indem wir unseren Ausdruck exakter machen. Also was er da meint ist, auf der einen Seite ist das, was wirklich passiert, das, dass man einen Ausdruck hat, der nicht so exakt ist, wie man ihn jetzt gerne haben möchte, und man macht ihn dann eben exakter. Also, was heißt hier das und das? Was heißt in diesem Bereich Familie? Wenn man sagt, also spricht von der Familienbeihilfe und eine Diskussion über mögliche Erhöhungen oder Kürzungen der Familienbeihilfe im österreichischen Sozialrecht oder der österreichischen Sozialpolitik und wird also vom katholischen Familienverband immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es sich da um so einen Vater-Mutter-Kind-Nukleus handelt und so weiter. Und wenn man dann aber am Abend, wenn die Diskussion vorbei ist, sich dann immer wieder eine neue Folge von den Sopranos anschaut, dann kriegt man eine andere Vorstellung, was heißt hier Familie? Hier heißt Familie offensichtlich ein kleines bisschen was anderes, obwohl ein Zusammenhang besteht. Ne? Oder es gibt auch einen wohl definierten Begriff der Familie in der Mengenlehre. Nicht? Das ist das, was ich meine. Wir beseitigen Missverständnisse, indem wir unseren Ausdruck exakter machen. Und dann sagt er, und das andere ist aber, dass es dann so scheinen kann, als ob wir einen bestimmten Zustand der vollkommenen Exaktheit zustreben. Das ist was anderes. Ne? Sozusagen in einer Unternehmung befangen sind, wo man immer was ein bisschen exakter macht, als es war. Und das andere ist zu glauben, dass in jeder derartigen Bemühung immer so etwas wie ein Fokus gibt, ein Telos, auch wenn man das nicht kennt, wo eine unendliche Exaktheit, also eine vollkommene Exaktheit, wartet. Als wäre das eigentliche Ziel unserer Untersuchung. Und da sagt er, das drückt sich dann in der Frage nach dem Wesen der Sprache aus, nach dem Wesen des Satzes, nach dem Wesen des Denkens. Jetzt fragt man auf einmal immer mehr, was ist die Bedeutung von dem und dem, von mir aus sogar von sowas Allgemeinen wie Zeit oder eben von sowas wie Familie. Also keine triviale Aufgabe, die Bedeutung des Wortes Familie zu erklären. Es ist im Gegenteil eine Lebensaufgabe oder eine für Generationen oder so. Aber jetzt davon überzugehen, sozusagen zu glauben, das alles muss zulaufen auf eine Art von Analyse, in der man dann das Wesen der Sprache entdecken wird. Also da sind ja auch schon dieses, alle Unterscheidungen weg und dann etwas unendlich. Nicht? Wenn alle Unterscheidungen weg sind, alles von einem partikularen Nutzen hat abgezogen wird, die These, dass dann etwas da sein wird, was nicht überhaupt keinen Nutzen hat, sondern was einen unendlich großen Nutzen hat. Denn wenn wir auch in unseren Untersuchungen das Wesen der Sprache zu verstehen trachten, ihre Funktion, ihren Bau, so ist es doch nicht das, was diese Frage im Auge hat, denn sie sind in dem Wesen nicht etwas, was schon offen zutage liegt und durch Ordnen übersichtlich wird, sondern immer etwas, was unter der Oberfläche liegt, etwas, was im Innern liegt, was wir sehen, wenn wir die Sachen durchschauen und was eine Analyse hervorgraben soll. Das Graben ist eine wesentliche, aber ein imaginäres Graben, ein Graben sozusagen in der Luft, ist sozusagen die wesentliche philosophische Tätigkeit, die hier kritisiert wird. Also das ist so ähnlich wie eben dieses Abschleifen. Das Wesen ist uns verborgen, das ist die Form, die unser Problem nun annimmt. Das ist sozusagen, das Wesen ist uns verborgen, das ist der letzte Schritt in der Zurichtung der philosophischen Frage, wo ich noch vorher gesagt habe. Also, was wird vorher gemacht, bevor die einzelnen Philosophen darauf losgelassen werden? Es muss ja als ein philosophisches Problem erkannt werden, sonst kommen sie nicht. Wenn man sagt, soll man die Familienbeihilfe sozusagen 50% kürzen oder sowas und sagt, wir wollen philosophische Ansichten, Philosophen, die meisten Philosophen werden sagen, da komme ich nicht, da diskutiere ich nicht mit, das ist keine philosophische Frage, ne? Also, muss erst zugerichtet werden. Und was Wittgenstein hier meint, ist, dass sozusagen der letzte Akt der Zurichtung der ist, das Wesen der Sache ist uns verborgen, es muss erst entdeckt und ausgegraben werden. Kommt's. Und da sagt er, kommen alle Philosophen immer mit ihren Schaufeln und so. Und dann, das ist die eine, diese eine Stelle, wo man eben sehen kann, was mit wie auch sozusagen diese Idee da hat, dass das für die Philosophie ganz typisch ist, dieses Entqualifizieren einer bestimmten. Es war eine bestimmte Frage gestellt und das eigentlich Philosophische fängt erst dort an, wo die Frage sozusagen entqualifiziert ist. Jeden konkreten Wert tilgen, wie Anatole France sagt, eben das Bild der Königin Victoria und das Bild des Kaisers Wilhelm auf den Münzen. Und dann hat es nirgends mehr einen Wert, aber die Philosophen glauben es hat einen unendlichen Wert. Das ist ein Beispiel für die allgemeine Richtung. Aber ein viel, viel treffenderes und noch präziseres Beispiel ist die noch viel, viel berühmtere Stelle, die Eingangssätze der philosophischen Untersuchungen. Ganz der Anfang, diese ganz, ganz berühmte Bezugnahme auf den Augustinus, dieses mit dem Benennern, diese Geschichte. Da wird etwas ganz Wichtiges an dieser Sache meistens gar nicht beachtet. Also Sie kennen das ja, das fängt an mit dem Augustinus-Zitat aus den Confessiones. Augustinus, nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und wandten sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und ich begriff, dass der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, bezeichnet wurde, da sie auf ihn hinweisen wollten mit den Lauten. Ne? Und dies entnahm ich aus ihren Gebärden, der natürlichen Sprache aller Völker, und so weiter und so weiter. So lernte ich nach und nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder an ihren bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck. Und dazu sagt, also Sie wissen ja, dass also auf den Seiten, die dann folgen, Wittgenstein sich daran macht, sozusagen da was dagegen zu sagen. Aber warum und aus welchen Motiven heraus? Es ist sehr wichtig zu lesen, was er direkt danach sagt. Und was er direkt danach beschreibt, ist strukturell ganz ähnlich wie sowohl das Bild von den Anatole France wie auch die Nietzsche-Stelle. Er sagt, in diesen Worten erhalten wir, so scheint es mir, ein bestimmtes Bild von dem Wesen der menschlichen Sprache. Nämlich dieses Bild. Die Wörter der Sprache benennen Gegenstände und Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen. In diesem Bild von der Sprache finden wir die Wurzeln der Idee, Doppelpunkt, jedes Wort hat eine Bedeutung. Diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet, sie ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht. Also, was ich Ihnen nahelegen möchte, ist, dass das, was eben meistens überlesen wird und gar nicht kommentiert wird, sozusagen der Übergang zwischen drei Ebenen hier ist. Und das ist aber ganz, ganz wichtig. Also zuerst haben Sie einen wirklichen von Augustinus, und das Buch heißt ja auch Confessiones, sozusagen, natürlich kann auch schon bei Augustinus und nicht erst bei Rousseau hinter der Idee Confessiones zu schreiben, sozusagen ein Trick stecken, aber zunächst einmal sind das eben Confessiones und ist das ein Bericht von einem Erlebnis. Er berichtet, was er gesehen hat und was er daraufhin gemacht hat. Und wenn das in Worten zu uns kommt, wird durch diese Worte bereits etwas anderes transportiert, nämlich ein Bild. Die Worte sind schon ein Bild. In den Worten ist schon ein Bild. Das ist jetzt schon diese zweite mittlere Stufe. Ein bestimmtes Bild von dem Wesen der menschlichen Sprache. Und dann gibt es aber noch eine dritte. In diesem Bild, das Bild ist das nicht selbst, aber in diesem Bild liegen die Wurzeln. An dieses Bild anknüpfend bilden wir eine Idee. Die ist nochmal was anderes. Diese Idee ist dann etwas ganz Abstraktes, etwas, was schon nichts mehr zu tun hat mit der ursprünglichen, was man nicht herauslesen kann aus dem, was man einfach aus dem Augustinus nicht herauslesen kann. Der Augustinus ist viel bestimmter und viel konkreter als das, was diese Idee sagt. Die sagt, jedes Wort hat eine Bedeutung. Und meint damit, dass für jedes Wort auch eine ganz bestimmte, immer gleiche Art von Beziehung zwischen ihm und seiner Bedeutung besteht. Das ist ja die eigentliche Botschaft. Während Wittgenstein eben uns dauernd darauf aufmerksam machen will, in der Folge, dass das eine Illusion ist, zu glauben, dass wir, wenn wir sagen, jedes Wort hat eine Bedeutung, etwas erfasst haben, was allen Phänomenen eine Bedeutung zu haben, sozusagen in gleicher Weise gerecht werden kann. Er kritisiert eben, dass das so eine unzulässige Abstraktion ist und dass eine Bedeutung haben, so viele verschiedene Sachen sein kann, aus so vielen verschiedenen Beziehungen bestehen kann, dass dieser Satz, jedes Wort hat eine Bedeutung, eigentlich immer nur ein Missverständnis auslösen kann. Also vor allem, wenn man dann dabei immer daran denkt, diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet, sie ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht. Also dieser Übergang zwischen dem Erlebnisbericht, zwischen dem Bild, das durch den Erlebnisbericht vermittelt wird, und drittens der Idee, zu der dieses Bild dann verallgemeinert wird. Man könnte ja zu diesem Bild auch ein konkurrierendes anderes entwickeln oder haben. Aber die Idee, das ist dann das, wo er dann später sagen wird, das ist so ein Bild von der Sprache, in dem wir dann gefangen sein werden, aus dem wir nicht mehr heraus können, weil wir vergessen haben, werden, was an Übertragungen und an singulären Erfahrungen sozusagen ursprünglich dahinter gestanden hat. Also das nur zur Illustration, da sieht man mal, wie sozusagen, da haben Sie wirklich ein konkretes Beispiel mit dem Begriff Bedeutung und sozusagen eine nicht nur parodistische, sondern eine methodisch ernsthafte Beschreibung genau dieses Vorgangs. Aber es ist natürlich in derselben Weise eine kritische Stellungnahme wie die von Anatole Frauß oder auch die von Nietzsche. Das andere, was ich Ihnen jetzt noch ergänzen wollte, ist eben diese Bemerkung über den Saussure. Deswegen, weil das bei Derrida eine große Rolle spielt und damit ja auch ein bisschen mal einen Eindruck bekommen, wie scharf da die Pointen sind. Der Punkt bezieht sich auf dasjenige in dem Nietzsche-Zitat, wo von diesen Relationen die Rede ist. Also noch einmal, was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz, und damit will er jetzt das alles zusammenfassen, eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden. Also es ist sehr wichtig, dass er von Relationen spricht. Das Bild, von dem die Rede ist, war vielleicht, wie ich schon vorher gesagt habe, ursprünglich so eine singuläre und individuelle Erfahrung oder Zustand, etwas Lebendiges. Mit der Übertragung ins Wort wird es in ein Netzwerk gefügt und kann nicht mehr anders als in diesen Relationen weiter existieren. Und der wichtige Punkt dabei, also der für Derrida hier sozusagen der Drehpunkt ist und das auch für uns sein kann, ist eben der, dass in diesen ganzen Überlegungen über die Prägung, die wir da verfolgt haben, das Geld oder speziell eben die Münze immer schon eine zweite Rolle spielt als bloß diejenige, die es mit dem Stempel gemeinsam hat. Ja, also dass dieses Bild von der Prägung, wenn von der Münze die Rede ist, von dem Abschleifen von Münzen, also bei Anatole France und auch bei Nietzsche, noch ein zweiter Aspekt oder eine zweite Dimension, die ganze Zeit schon relevant war, der unterschieden werden kann von dem Aspekt der bloßen Prägung als solcher, die die Münze mit dem Stempel gemeinsam hat oder mit dem Siegel. Insofern nämlich, als das Geld ja tatsächlich nur in der Zirkulation, die Münze jetzt als Münze genommen und nicht nur als irgendein Stück, auf dem was eingeprägt ist, die Münze als Münze, das Geld ja tatsächlich nur in der Zirkulation in den menschlichen Relationen das sein kann, was es ist. Und also da gibt es bei Derrida so eine Stelle, wo er, das, wo er diesen, diesen Punkt sozusagen explizit aufgreift, um den metaphorischen Prozess sozusagen als solchen zu bezeichnen. Also um sozusagen den metaphorischen Prozess als solchen thematisch zu machen und zu bezeichnen, nützen wir eben diese Paradigmen der, des Geldes und des Metalls, des Silbers, und zwar eben bleiben wir bei diesen Bildern oder Metaphern für die Metapher, sozusagen mit einer bemerkenswerten, wie sagt man da, Zähigkeit. Also wir bleiben bei denen mit einer bemerkenswerten Insistenz. Bevor die Metapher, ein Defekt in der Sprache, ihrerseits in der Ökonomie ihre eigene Metapher finden kann, muss es so gewesen sein, dass eine noch allgemeinere Analogie zwischen diesen Bereichen der Sprache und des Geldes sozusagen eine Vergleichbarkeit gestiftet hat. Die Analogie, also jetzt in dem Sinn, dass man sagt, jeder Metapher liegt eine Analogie zugrunde. Die Analogie im Inneren der Sprache findet sich noch einmal als Analogie zwischen der Sprache und etwas, was etwas anderes ist als die Sprache, also nämlich der Geldverkehr. Aber das, was hier sozusagen zu repräsentieren scheint, ist selbst sozusagen etwas, was man nur in einem viel weiteren Raum, diskutieren kann. Und er geht dann, also das kann ich jetzt nicht, nicht aufgreifen. Er geht da auch nur kurz drauf ein auf Marx, ne? Also auf die Werttheorie, auf die Wertanalyse von Marx. Und der Punkt, der Begriff des Wertes ist dann genau das, was ihm sozusagen, auf Wiener gesagt, die Rutscht legt, ja, sozusagen zu diesen Bemerkungen und kurzen Zitaten über Ferdinand de Saussure. Und damit kommt das aber wieder sehr nahe zurück. Tatsächlich hat Saussure sowas wie, also im, Saussure hat im Hintergrund seiner, seiner griffigsten und profiliertesten Aussagen über die sprachlichen Zeichen tatsächlich so einen Begriff des Wertes stehen, und zwar insbesondere des Verhältnisses von Wert und Bedeutung eines Zeichens. Ich lese Ihnen da ein bisschen was vor. Es ist wirklich erstaunlich. Aus diesem Kurde Linguistik General. Das ist ein problematisches Werk, dieser Text. Also das ist sozusagen ein epochales Werk, aber es ist sehr, sehr problematisch, weil es von dem Autor selbst nicht sozusagen fertiggebracht oder herausgegeben worden ist, und worauf man sich bezieht und was ich da auch zitiere, das ist eine sozusagen nach seinem Tod von Schülern hergestellte Zusammenfassung aus seinen Vorlesungen. Und es gibt also inzwischen ganz andere Ausgaben, das ist so ähnlich wie bei Nietzsche mit dem Willen zur Macht, ne, sozusagen, wo auch das ein Buch ist, das der Autor selber nie geschrieben hat und auch ganz bestimmt nicht schreiben wollte oder so, aber wo doch fast alles, was drinnen ist, schon was ist, was er schreiben wollte und geschrieben hat, aber was eben so zusammengestellt ist, dass da teilweise wirklich irreführende Vorstellungen entstehen. Was soll man da jetzt vorlesen? Wenn man von der Geltung eines Wortes spricht, denkt man im Allgemeinen und vor allem daran, dass es eine Vorstellung vergegenwärtigt. Und das ist in der Tat eine der verschiedenen Seiten des sprachlichen Wertes. Wenn das aber der Fall ist, wodurch unterscheidet sich der Wert von dem, was man die Bedeutung nennt? Sind diese beiden Wörter synonym? Wohl kaum, obwohl beides leicht durcheinander gebracht werden könnte. Nicht so sehr, weil Geltung und Bedeutung einander nahestehende Ausdrücke sind, sondern vielmehr deshalb, weil der Unterschied zwischen beiden nicht allzu leicht zu fassen ist. Geltung oder Wert von der Seite des Vorstellungsinhalts genommen ist ohne Zweifel ein Bestandteil der Bedeutung, und es ist schwer anzugeben, wodurch beides sich unterscheidet. Gleichwohl sollte man diese Frage ins Reine bringen. Und dann zeigt er so eine Figur, sozusagen eines Aufeinanderverweisens von Bezeichnendem und Bezeichneten. Und du sagst, das ist eine Art und Weise, da ist ein Strich und das Bezeichnete, und auf der anderen Seite von dem Strich das Bezeichnete, und dann macht er so Pfeile hin und her und sagt, so stellen wir uns eben Bedeutung vor. Nehmen wir die Bedeutung, wie man sie sich vorstellt, sie ist nur das Gegenstück zum Lautbild. Es dreht sich alles nur um die Beziehung zwischen Lautbild und Vorstellung innerhalb des Wortes selbst, das dabei als ein selbstständiges, für sich bestehendes Ganzes betrachtet wird. Nun zeigt sich aber noch eine ganz unvorhergesehene Seite der Sache. Einerseits nämlich erscheint uns innerhalb des Zeichens die Vorstellung wie das Gegenstück des Lautbildes, und andererseits ist das Zeichen selbst, die Beziehung, die die beiden verbindet, ebenfalls das Gegenstück der anderen Zeichen der Sprache. Da die Sprache ein System ist, dessen Glieder sich alle gegenseitig bedingen und in dem Geltung und Wert des einen nur aus dem gleichzeitigen Vorhandensein des anderen sich ergeben. Und also diese Abhängigkeit, und jetzt lese ich mir die Stelle vor, die ganz, ganz drastisch ist, und wo er eben heraushebt, dass die Frage, die er hier stellt und beantwortet, eine ist, die nicht nur die Sprache betrifft, sondern jedes System, in dem überhaupt von einem Wert geredet ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt. Zur Antwort auf diese Frage wollen wir zunächst feststellen, dass auch außerhalb der Sprache alle Werte sich von diesem Grundsatz beherrscht zeigen. Sie sind immer gebildet. Jeder Wert ist gebildet. Alle Werte sind gebildet. Erstens, durch etwas Unähnliches, das ausgewechselt werden kann gegen dasjenige, dessen Wert zu bestimmen ist. Also alles, was überhaupt einen Wert hat, hat diesen Wert nur im Verhältnis zu etwas, was ihm unendlich ist und wogegen es ausgewechselt werden kann. Also das Geldstück zu dem Leibbrot, der etwas ganz anderes ist, und der Wert des Geldstücks ist aber nur, von einem Wert des Geldstücks können wir nur sprechen, wenn es irgendwas, so wie den Leibbrot gibt, auf das es sozusagen bezogen ist und gegen das es, auf welche Weise auch immer, ausgewechselt werden kann. Das ist das eine. Also, ist immer gebildet durch etwas Unendliches, das ausgewechselt werden kann, gegen dasjenige, das einen Wert hat. Und zweitens, durch ähnliche Dinge, die man vergleichen kann mit denjenigen, dessen Wert in Rede steht. Beide Faktoren sind notwendig für das Vorhandensein eines Wertes. So muss man zur Feststellung des Wertes von einem 5-Mark-Stück wissen. Erstens, dass man es auswechseln kann gegen eine bestimmte Menge einer anderen Sache, zum Beispiel Brot. Zweitens aber auch, dass man es vergleichen kann mit einem ähnlichen Wert des gleichen Systems, zum Beispiel einem 1-Mark-Stück oder mit einer Münze eines anderen Systems, zum Beispiel einem Franc. Das ist das, was mit den Relationen gemeint ist. Und ebenso kann ein Wort ausgewechselt werden gegen etwas Unähnliches, nämlich eine Vorstellung. Und außerdem kann es verglichen werden mit einer Sache gleicher Natur, einem anderen Wort. Sein Wert ist also nicht bestimmt, das ist jetzt der springende Punkt. Sein Wert ist also nicht bestimmt, wenn man nur feststellt, dass es ausgewechselt werden kann gegen diese oder jene Vorstellung. Das heißt, dass es diese oder jene Bedeutung hat. Festzustellen, dass ein Wort diese oder jene Bedeutung hat, sozusagen diese oder jene Sache benennt, gibt noch nicht sozusagen das an, was der Wert dieses Wortes ist. Man muss es auch noch vergleichen mit ähnlichen Werten, das heißt mit anderen Wörtern, die man daneben setzen kann. Sein Inhalt ist richtig bestimmt nur durch die Mitwirkung dessen, was außerhalb seiner vorhanden ist, nämlich in diesem System. Das ist dieser Übergang, von dem bei Nietzsche die Rede ist, mit den Relationen. Sein Inhalt ist richtig bestimmt nur durch die Mitwirkung dessen, was außerhalb seiner Vorhanden ist. Da es Teil eines Systems ist, hat es nicht nur eine Bedeutung, sondern zugleich und hauptsächlich einen Wert. Und das ist etwas ganz anderes. Und jetzt lese ich Ihnen noch ein paar von diesen ganz deutlichen und plakativen Zusammenfassenden. Der sprachliche Wert von der materiellen Seite aus betrachtet, heißt diese Überschrift, wenn beim Wert die Seite der Bedeutung einzig und allein durch seine Beziehung und Verschiedenheiten mit anderen Gliedern der Sprache gebildet wird, so kann man dasselbe von seiner materiellen Seite sagen. Was bei einem Wort in Betracht kommt, ist nicht der Laut selbst, also das ist jetzt sozusagen dieser Zug, der zur Grundlegung der Phonologie führt, was bei einem Wort in Betracht kommt, das ist nicht der Laut selbst, sondern die lautlichen Verschiedenheiten, welche dieses Wort von allen anderen zu unterscheiden gestatten. Denn diese Verschiedenheiten sind die Träger der Bedeutung. Das könnte vielleicht überraschen, aber wie könnte es in Wahrheit anders sein? Da es kein Lautbild gibt, das besser als ein anderes dem entspricht, was es auszusagen bestimmt ist. Also wenn Sie die Vorstellungen hernehmen, sozusagen die Vorstellungen von dem Leibbrot oder so, dann gibt es kein Lautbild, das eher als irgendein anderes geeignet wäre, sozusagen als Wort, das diese Bedeutung vermittelt, zu funktionieren. Sie können mit den Zähnen knirschen oder aus dem Hals röcheln oder mit der Zunge schlagen, also was so ein bisschen die verschiedenen Möglichkeiten der Lautbildung sozusagen betrifft. Und hauchen oder keuchen oder was. Also es kann alles den Zweck erfüllen. Daher ist es klar, dass das, was die Sache eigentlich hält oder ausmacht, was die Bedeutung stabilisiert, die Verschiedenheiten einfach sagen. Das, so, als solche. So leuchtet ein, und zwar a priori, dass niemals ein Bruchstück der Sprache letzten Endes auf etwas anderes gegründet sein kann, als auf sein Nicht-Zusammenfallen mit allem Übrigen. Beliebigkeit und Verschiedenheit sind zwei korrelative Eigenschaften. Oder noch drastischer, alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, dass es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Ja. Mehr noch, eine Verschiedenheit setzt im Allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht. In der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder. Ob man Bezeichnendes oder Bezeichnendes nimmt. Die Sprache enthält weder Vorstellungen noch Laute, die gegenüber dem sprachlichen System präexistent werden, sondern nur begriffliche und lautliche Verschiedenheiten, die sich aus dem System ergeben. Was ein Zeichen an Vorstellung oder Lautmaterial enthält, ist weniger wichtig als das, was in Gestalt der anderen Zeichen um dieses herum gelagert ist. Der Beweis dafür ist, dass der Wert eines Gliedes verändert werden kann, ohne dass sein Sinn oder seine Laute in Mitleidenschaft gezogen würden, einzig und allein durch den Umstand, dass irgendein benachbartes Glied eine Umgestaltung erfahren hat. Also das sind wirklich sehr, das sind genau die Aussagen, die sozusagen das Wesen dessen ausmachen, auf die man sich immer beziehen kann, letztlich auch beziehen sollte, wenn man ein bisschen gebildet ist sozusagen, wissenschaftsgeschichtlich oder philosophiegeschichtlich, wenn man von Strukturalismus spricht. Ne? Das ist sozusagen der Anfang von dem, was Strukturalismus heißt. Dass das ganze System nur aus Verschiedenheiten zählt, bei allem, was wir als ein Einzelnes herausgreifen, sei das auf der semantischen oder sei das auf der phonetischen Ebene. Das, was es ist und die Rolle, die es spielt, immer nur spielt, insofern es sozusagen eine bestimmte Position in einem Raster von Verschiedenheiten, in einer Kreuzklassifikation mit mehreren Dimensionen sozusagen einnimmt. Ne? Also das war jetzt nur diese Ergänzung, aber da können Sie genau sehen, wie und warum Derrida da diese Anspielung gemacht hat. Jetzt schließen wir ein großes Kapitel, also jetzt schließen wir diesen Exkurs ab und beginnen ein neues großes Kapitel in der Vorlesung. Und jetzt ist es ja so, der Herr Willender, genau, der Herr Willender wird in der nächsten Woche die Vorlesung halten und was erzählen über Daskis Theorie der Wahrheit und ein bisschen den Hintergrund, den Weg dorthin. Und in der Woche drauf wird der Herr Stadenmüller was über aktuellere Entwicklungen in den Wahrheitstheorien erzählen. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen heute sozusagen vorbereitet, ein bisschen was über Frege zu erzählen, ein bisschen was vorzulesen und zu kommentieren. Eventuell würde ich da noch so ein Viertelstündchen nächste Woche in Anspruch nehmen. Ist das okay? Ja. Okay, ja, weil ich so befürchte, dass ich da nicht mit allem fertig wäre, was ich sagen wollte. Also wir vergessen jetzt diesen Exkurs und gehen jetzt wieder zurück an den Punkt, wo ich gesagt habe, diese Prinzipien, also nachdem Aristoteles festgestellt hat, dass wir da in Bezug auf das Zusammengesetzte von Wahrheit und Falsch sprechen und dann sozusagen natürlich zentral die Sätze haben als Dinge, die da zusammengesetzt sind oder sein können, aber auf der einen Seite eben auch noch andere zusammengesetzte Objekte wie Naturgegenstände und auf der anderen Seite solche Dinge wie Wahrnehmungen oder Meinungen, die von denen man dann auch als wahr oder falsch sprechen kann. Und wo wir gesagt haben, dass also eben dann diesen Zusammenhang, vor allem was die Sätze betrifft, eben ein bisschen differenziert, eben hauptsächlich durch die Angabe von solchen Gesetzmäßigkeiten wie dem Satz vom Widerspruch, dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten und dem Prinzip der Zweiwertigkeit. Wo sich also eine starke Beziehung jetzt herzustellen beginnt zwischen dem, was man Logik nennt und der Frage nach der Wahrheit. das wollen wir jetzt bei Frege, können wir das nochmal aufnehmen. Da sehen wir noch gewisse, obwohl das ja wirklich eine vollkommen andere sozusagen Veranstaltung ist, können wir das nochmal sozusagen angespielt sehen bei Frege. Und ich möchte Ihnen da vorhin ein paar Sachen kommentieren oder kurz, muss man sagen, sehr aufmerksam machen auf ein paar einzelne Punkte. In einem Text, der ein relativ später Text ist, der heißt Der Gedanke von Frege. Aber zuerst noch einmal ganz kurz ein bisschen früher aus einer Publikation, die dafür. Naja, also jedenfalls mehr als 10 Jahre früher erschienen ist dieser berühmte Aufsatz über Sinn und Bedeutung, wo er da was sagt, was eben ganz charakteristisch ist für die Art und Weise, wie er den Wahrheitsbegriff verwendet. So werden wir dahin gedrängt, was das war, was ihn dahin gedrängt hat, das, sagt dann noch einmal ganz kurz was, so werden wir daher hingedrängt, den Wahrheitswert eines Satzes als seine Bedeutung anzuerkennen. Also, ich verstehe unter dem Wahrheitswert den Umstand, dass er wahr oder dass er falsch ist. Also, wenn er wahr ist, der Satz, dann ist eben dieser Wahrheitswert, den er dann das Wahre nennt, seine Bedeutung. Weitere Wahrheitswerte als das Wahre oder das Falsche gibt es nicht. Also ich nenne den einen das Wahre, den anderen das Falsche. Und so kann man jeden Behauptungssatz, indem es auf die Bedeutung der Wörter ankommt, als einen Eigennamen auffassen. Und zwar ist seine Bedeutung, falls überhaupt vorhanden, entweder das Wahre oder das Falsche. Also man kann, das ist sehr charakteristisch für ihn, dass er sagt, dass man Sätze, Behauptungssätze auffassen kann, als wären sie, das kann nie die einzige Perspektive auf die Sätze sein, aber es gibt eine, in der man Behauptungssätze auffassen kann, als wären sie Namen eines bestimmten Gegenstandes, und zwar kommen da immer nur zwei Gegenstände in Frage. Jeder Behauptungssatz ist ein Name entweder des Wahren oder ein Name des Falschen. Also ich übergehe das jetzt, dass er sagt, falsch vorhanden. Dann sagt er etwas, was ich immer sozusagen als lustig bezeichne. Diese beiden Gegenstände werden von jedem, wenn auch nur stillschweigend, anerkannt, der überhaupt urteilt. Die Bezeichnung der Wahrheitswerte als Gegenstände mag noch als willkürlicher Einfall und das bloße Spiel mit Worten erscheinen. Gut, das sagt er dann, sage ich an anderer Stelle mehr dazu. Also, das heißt eben, wie er dazu gekommen ist, was ihn dazu gebracht hat, wie man das letztlich legitimieren kann, zu sagen, dass die Bedeutung eines Satzes, dass ein Satz überhaupt in diesem Sinn wie ein Name verstanden werden sollte, und dass seine Bedeutung ausgerechnet eben entweder das Wahre oder das Falsche ist, das können wir nicht vollkommen aufklären. Das verliert sich auch in seinem eigenen Denken, glaube ich, in einer Schicht, die vielleicht nicht einmal Sigmund Freud hätte wirklich zugänglich machen können. Aber es hat sehr stark mit seiner Idee zu tun, von einer Affinität zwischen dem, was in der Arithmetik Gleichungen sind, und dem, was Behauptungssätze sind. Da stecken sehr tiefe philosophische Probleme dahinter. Also es geht ihm sozusagen darum, dass in der Arithmetik alle rechtmäßig gebildeten Ausdrücke, die überhaupt vorkommen, etwas Bestimmtes bezeichnen müssen. Und jetzt ist, wenn man eine Summe hat oder irgendeine andere Formel hat, dann ist es immer leicht. In der Arithmetik gibt es dann immer das Prinzip, dass das, was davon bedeutet, wird immer eine Zahl ist. Ne? Wenn man aber Gleichungen hat, ist das Problem, dass sich da keine Zahl anbietet. Also wenn auch eine Gleichung ein wohlgeformter arithmetischer Ausdruck ist, was ist der Gegenstand, der von 3 plus 3 ist 7? bezeichnet wird. Ne? Und über 3 plus 3 ist 7, kann man nicht sagen, welcher Gegenstand so, davon bezeichnet wird. Aber man kann über 3 plus 3 ist 7 was ganz was Signifikantes feststellen, ne? Schon, was verdient, sozusagen gewürdigt zu werden, nämlich dass es falsch ist. Und so kommt er auf die Idee, ne? Dass er von den Gleichen her, und dann sagt er, die sprachliche Form einer Gleichung ist eben ein Behauptungssatz, und das generalisiert er dann so, dass er glaubt, er kann alle Behauptungssätze so auffassen, dass ihre, die von ihnen bezeichneten Gegenstände eben das Wahre oder das Falsche sind. Also die große historische, philosophie-geschichtliche Herausforderung in dieser Sache lege darin, das mal in eine echte Konfrontation mit Leibniz zu bringen, der auch über solche Sachen ein bisschen nachgedacht hat, also über Identität und Gegenständlichkeit und so weiter. Also das ist nur der Hintergrund, hinter dem, dass er das so sagt. Aber ihm selber ist natürlich auch klar, nach der anderen Seite hin, dass die Konsequenzen von dem, was man sagt, jeder Behauptungssatz ist ein Eigenname und bezeichnet entweder das Wahre oder das Falsche, dass die Konsequenzen sehr, sehr problematisch und bedenklich sind. Und da kommt er eben zu dieser, 2 Seiten später sagt er dann, ja, wenn das jetzt aber wirklich so sein sollte, dass der Wahrheitswert eines Satzes seine Bedeutung ist, so haben halt, müssen wir uns damit abfinden, dass dann alle Wahnsätze dieselbe Bedeutung haben und alle falschen Sätze auch dieselbe Bedeutung haben. Und daraus sehen wir, dass in der Bedeutung des Satzes alles Einzelne verwischt ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht ein solches Untergehen aller Sätze in den beiden benachbarten Vulkanen, sozusagen des Wahren und des Falschen. Es kann uns also niemals auf die Bedeutung des Satzes allein ankommen, sondern es muss eben von der Bedeutung noch eben genau das unterschieden werden, was das Unterscheidende zwischen den verschiedenen Wahnsätzen ist. Und das nennt er eben den Gedanken. Also das, was eben den Satz Napoleon ist hier gerade jetzt nicht anwesend, von dem Satz 3 plus 3 ist 7, 3 plus 3 ist 6, unterscheidet. Das ist beides Wort, Napoleon ist wirklich nicht da und 3 und 3 ist wirklich 6. Aber wir würden deswegen uns nicht überreden lassen, in jedem Kontext, wo wir den einen Satz äußern, ihn durch den anderen zu ersetzen. Ich möchte schon nicht gezwungen sein, immer wenn mir einer fragt, wie viel ist 3 und 3, dann antworten zu müssen, Napoleon ist gerade nicht hier, weil das ein hohes Risiko in unserer Gesellschaft bedeutet, so gesagt, zusammen. Und am ehesten eh noch in einer philosophischen Lehrveranstaltung. Also das ist sozusagen die Gefahr, daher muss ein, zumindest den Text einmal ein Ausdruck und danach eine Theorie gefunden werden für das, was die Sätze eben voneinander unterscheiden. Das nennt er den Gedanken. Es sind jeweils verschiedene Gedanken, die dadurch ausgedrückt werden. Und dann sagt er, aber auch der bloße Gedanke gibt noch keine Erkenntnis, sondern erst der Gedanke zusammen mit seiner Bedeutung, das heißt seinem Wahrheitswert. Und jetzt kommt ein Satz, der ganz, ganz zentral ist, auf den man dann immer wieder zurückkommen müsste eigentlich, wenn man sich mit seiner Theorie der Wahrheit beschäftigt. Also das wäre jetzt in dem Fall nicht schlecht, wenn Sie sich den gut merken oder auch aufschreiben, wenn Sie nicht sicher sind. Man hat nämlich gesagt, Urteilen kann als Fortschreiten von einem Gedanken zu seinem Wahrheitswert aufgefasst werden. Freilich soll dies keine Definition sein. Das Urteil ist was ganz Eigenartiges und Unvergleichliches. Und so, und dann sagt er auch noch ein paar andere sehr, sehr interessante Sachen. Urteilen sein Unterscheiden von Teilen innerhalb des Wahrheitswertes. Und diese Unterscheidung geschieht durch Rückgang zum Gedanken und so. Damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen, aber wichtig ist, es ist auch nicht das Wort Urteilen das Entscheidende hier, sondern das sagt die Erkenntnis. Also Erkenntnis besteht eben in dem Übergang, in der Herstellung einer gesetzmäßigen Verbindung sozusagen zwischen dem Gedanken, den ich habe, und dem Wahrheitswert. Also ich kann den Gedanken haben und wenn ich jetzt sozusagen zu dem Gedanken auf eine ganz bestimmte Weise eben die sehr schwer zu erklären ist, aber sozusagen noch seinen Wahrheitswert dazu, dann habe ich eine Erkenntnis. Also ich kann den Gedanken haben, dass Napoleon hier schon wieder die ganze Zeit, schon nicht seit die Vorlesung stattfindet, nicht anwesend ist. Und genauso gut den Gedanken haben, dass er anwesend ist. Ne? Und es ist sozusagen nur keines, das haben wir bei Aristoteles auch schon gehabt, wenn Sie sich erinnern, mit der Sache mit dem Widerspruch, wie er das erklärt. Es gibt zu jeder Verneinung gibt es eine Bejahung, es gibt eine Ebene, eine syntaktische Ebene in der Sprache, in der die Bejahung und die Verneinung gleichberechtigt immer da sind. Wo ich einen Satz habe, gibt es auch etwas anderes, was genauso gut ein Satz ist, was die Verneinung davon ist. Und der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch ist jetzt eigentlich eine Regel, die uns sagt, wie wir von dieser Koexistenz, von dieser syntaktischen Koexistenz zu einem Bezug unseres Satzes auf irgendetwas übergehen können. Und das ist eben diese Wahrheit, es kann nur eins von beiden wahr sein. Ne? Also nur die bejahende oder nur der verneinende Satz, wenn man das mit den entsprechenden Klauseln, dasselbe von demselben in derselben Hinsicht, ne? Ausgesagt, wenn Sie sich erinnern. Ne? So, also damit sagt er ja selber, der Aristoteles, damit allen Einhalt geboten wird, wann er irgendwie herumtrickst und sozusagen mit den zwei verschiedenen Bedeutungen des Wortes Hahn oder sowas uns austricksen möchte. Da waren wir jetzt. Also dieser Übergang, Erkenntnis ist der Übergang vom Gedanken zu dem Wahrheitswert und das nennt er Urteil. Ne? Das ist aber nicht das, was für uns sozusagen im Zentrum steht. Jetzt einmal das Wichtige ist einmal, dass ihm klar ist, dass es eben sowas gibt wie auf einer objektiven Ebene, auf einer Ebene der Objektivität etwas gibt, ich lese Ihnen da verschiedene Sachen nicht vor, was eben mit dem Satz regelmäßig assoziiert werden kann und was ihn aber von den anderen Sätzen, die auch wahr sein können, unterscheidet. Also eben der durch ihn ausgedrückte Gedanke, das ist etwas Objektives, dieser Gedanke. Ne? Dieser Gedanke fällt nicht zusammen mit dem, was in mir vorgeht oder was ich assoziiere, wenn ne, der Satz geäußert wird. Das ist nicht das Gleiche. Ne? Also das Fernrohrbild ne, ist hier das Beste. Ne? Also die Bedeutung, der Gegenstand sozusagen, das ist der Mond oder die Sache selber. Ne? Die bloße Vorstellung, die nicht der Gedanke ist, ist sozusagen das Netzhautbild, das bei mir entsteht, aber dazwischen gibt es noch das Bild auf der Linse. Und das ist für alle gleich. Also das Bild von der Linse kann man sich ja auch anschauen und dann sehen alle dasselbe. Ne? Das Bild, das auf der Linse in dem Fernrohr entsteht, ja? Oder auf einem Spiegel, wenn da ein Spiegel drinnen ist. Das ist für alle das Gleiche. Das ist das, was er mit dem Gedanken meint. Ja? Also jeder Vergleich hat seine Schwächen, aber, und der hat auch welche, aber das ist schon ein ganz guter, damit man sich den objektiven Status von dem klar machen kann, was er einen Gedanken nennt. Ein Gedanke fällt nicht, ein Gedanke ist nicht sozusagen das, was in mir allein und nur in mir vorgehen kann, an Assoziationen ausgelöst werden kann, an Assoziationen, wenn ich die entsprechende sprachliche Phrase höre. Und fällt übrigens auch, das darf man nicht vergessen, das ist auch eine große Verlockung, fällt nicht zusammen mit der Information, die dadurch übermittelt ist. Da gibt es auch ganz gute Gegenbeispiele, aber das wollen wir jetzt nicht, also da gibt es dieses Schachbrett. Beispiel. Ne? Also wenn man ein Quadrat hat, das in weiße und schwarze Felder in einer bestimmten Anzahl sozusagen eingeteilt ist an so einem Raster, Und man weiß, es gibt nur weiße und schwarze Felder, dann kann man durch eine Aussage darüber, wie viele schwarze Felder es gibt, dieselbe Information rüberbringen, als wenn man sagt, wie viele weiße Felder es gibt. Das ist zwar die gleiche Information, aber es ist doch ein verschiedener Sinn. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Es liegt da sozusagen dazwischen, zwischen den individuellen Vorstellungen und der Informationsbegriff ist schon wieder, der Informationsbegriff bietet zu wenig und die Vorstellungen, die wir individuell haben, sind schon wieder zu viel quasi. Aber das ist auch eine schlechte Metapher. Also das nur zum Hintergrund. Wir wollen eigentlich ein bisschen was über den Anfang von diesem späteren Aufsatz der Gedanke sagen. Und da sozusagen ein bisschen kommentieren. Das beginnt mit einer Aussage, wie das Wort schön der Ästhetik und das Wort gut der Ethik, so weist wahr der Logik die Richtung. Wahr ist sozusagen der Grundbegriff oder das entscheidende Wort in der Logik. Zwar haben alle Wissenschaften Wahrheit als Ziel, aber die Logik beschäftigt sich noch in ganz anderer Weise mit ihr. Also da sollte man gleich den ersten Kommentar geben. Das ist natürlich nicht absolut selbstverständlich, dass man das sagt. Das ist also der eigentliche Gegenstand der Logik, die Wahrheit. Da geht es allerdings jetzt, wenn man da sozusagen die Idee von Alternativen ventiliert, geht es nicht sozusagen um wirkliches Ausschließen oder sowas. Ja, also da geht es nicht darum, dass man entweder auf das eine Pferd setzt oder auf das andere, sondern da geht es schon um Schwerpunktsetzung, also um Verlagerung des Gewichts in einer Sache, die ja doch als Ganze einen Zusammenhang bildet. Aber was wäre denn sozusagen, was könnte man denn sozusagen sagen, naja, nein, nicht Wahrheit ist das Entscheidende, womit sich die Logik beschäftigt, sondern womit beschäftigt sich die Logik hauptsächlich? Was ist denn das, was ich in meiner Einführungsvorlesung zur theoretischen Philosophie zum Beispiel sage? Was ist eigentlich der Gegenstand einer logischen Theorie? Was will jede logische Theorie erklären oder zeigen?
Schluss?
Genau, das Schließen, genau, ja. Also Schluss, die notwendige Folge, nicht? Könnte man sagen, mit genau demselben Recht wie der Zahl, könnte man sagen, das, womit sich die Logik beschäftigt, ist die notwendige Folge. Was ist eine notwendige Folge? Das ist eine allgemeine Theorie aufzustellen, die uns erlaubt, unter gewissen einhängenden Bedingungen, sprachliche Ausdrücke und so weiter, sagt, alles zu generieren, entscheidbar zu machen, abzuleiten und so weiter, Widerspruchsfreiheit nachweisen und so weiter, was eine notwendige Folge ist, was eine Folgerung ist. Also der Begriff der notwendigen Folge, des Schlusses oder von mir aus auch der logischen Implikation oder sowas. Nicht? Also das könnte man sagen. Na, wenn man das sagt, dann sieht man natürlich sofort, dass damit nicht eine vollkommene Alternative zu dem, was er da sagt, die Wahrheit ist es. Ne? Weil was notwendige Folge ist, kann man jetzt auch wieder mit solchen Konzepten wie Wahrheitserhaltung und so weiter erklären. Ne? Aber es ist ein bisschen ein verschiedener Schwerpunkt und wenn einer sagt, wie das Wort schön der Ästhetik und gute Ethik, so weißt wahr der Logik die Richtung, dann setzt er einfach einen Akzent in dem Feld und hält das für, obwohl er ja selber auch der Auffassung ist, was man in der Logik will, was das Ziel ist, ist sozusagen eine luzide Darstellung der Folgerungszusammenhänge in wissenschaftlichen Theorien herzustellen und insbesondere in der Arithmetik. Ne? Und jetzt kommt eine Überlegung, die sehr, sehr interessant ist und sozusagen auch berühmt sofort. Die Logik beschäftigt sich eben nicht nur so mit der Wahrheit, wie eben alle Wissenschaften nach der Wahrheit streben oder mit der Wahrheit zu tun haben, sondern noch in einer ganz anderen Weise. Sie verhält sich zur Wahrheit etwa so, wie die Physik zur Schwere oder zur Wärme. Wahrheiten zu entdecken ist die Aufgabe aller Wissenschaften, der Logik aber kommt es zu, die Gesetze des Wahrseins zu erkennen. Und jetzt kommt der jetzt kommt da für ihn auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt denkt er darüber nach, was hier Gesetz heißen kann und sagt, Gesetz soll hier aber nicht heißen Vorschrift oder Regel. Man gebraucht das Wort Gesetz in doppeltem Sinn. Wenn wir von Sittengesetzen und Staatsgesetzen sprechen, meinen wir Vorschriften, die befolgt werden sollen und mit denen das Geschehen nicht immer in Einklang steht. Hingegen, wenn wir von Naturgesetzen sprechen, dann meinen wir ein allgemeines des Naturgeschehens, dem dieses immer gemäß ist. Und zwar sozusagen per Definitionen immer gemäß ist, weil sonst war es kein Gesetz, sagt man. Also über den Begriff des Naturgesetzes kann man natürlich auch viel nachdenken, aber es ist völlig, glaube ich, ein Unterschied, der machen will, also zwischen einem Gesetz als einer Norm, der man folgen soll, und zwischen dem Gesetz als einer Regelmäßigkeit, die einfach besteht. Und wo, wenn es ein Gesetz ist, es eben immer so ist, wie dieses Gesetz sagt, sonst ist es kein Gesetz in diesem Sinn. Während in dem anderen Sinn könnte es natürlich noch immer ein Gesetz sein. Ne? Und was er meint ist eben, wenn er von Gesetzen der Wahrheit spricht, der Logik kommt es zu, die Gesetze des Wahrseins zu erkennen, dass er das dann in einem Sinn meint, wie nicht wie beim Sittengesetz, sondern wie beim Naturgesetz. Aber der nächste Schritt ist sofort, dass er sagt, also das ist Ihnen klar, was er da meint, oder? Also in der Logik geht es nicht darum, den Leuten zu sagen, denkt so. Ja, oder tut es nur das für wahr erklären, was, diese oder jene. So. Sonst, also bei den ersten drei Mal gibt es eine Verwarnung und so. Aber der nächste Schritt ist sofort, dass er sagt, es sind aber keine Naturgesetze. Also sie sind so wie die Naturgesetze, sie sind aber keine Naturgesetze, diese Gesetze des Wahrseins. Und diese Überlegung ist sehr, sehr, sehr interessant und müsste man auch interpretieren, wie er da eigentlich seine Position findet eigentlich oder definiert. Es sind keine Naturgesetze. Zum Teil, so wie er das da hier vorträgt, schaut so aus, als würde sein Gedanke der sein, dass er sagt, wenn sie Naturgesetze wären, dann müssten sie eben solche Gesetze sein, also psychologische Gesetze, und das sind sie aber nicht. Das ist keine besonders attraktive Argumentation oder kein besonders attraktiver Hintergrund, weil man könnte sagen, wollen wir uns nicht vielleicht doch überlegen, ob es nicht andere Naturgesetze sein könnten als, das sind so Fragen, die sind wirklich sehr, sehr schwierig. Also was sozusagen noch eine naturgesetzliche Objektivität ist und was keine naturgesetzliche Objektivität ist oder nicht. Ne? Das muss nicht immer genau mit dem, das ist ja die Frage, ob das eben genau von dem erfasst wird, was man als ein physikalisches Gesetz betrachtet, und wie das, was man als physikalisches Gesetz betrachtet, einer historischen Wandlung unterliegt. Also es gibt eine ganz entfernte Parallele, zum Beispiel mit einer Diskussion später in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wahrscheinlichkeit zum Beispiel. Also, und da gibt es diese berühmten Auseinandersetzungen zwischen subjektiven und objektiven Wahrscheinlichkeitsauffassungen. Und die subjektiven, also im Großen und Ganzen sozusagen Grade des Vertrauens oder Glaubens und so weiter, und die anderen, die Objektiven, die Objektivisten, sehen die Wahrscheinlichkeit, hier heißen Frequentisten, ne, sozusagen. Und da gibt es Versuche oder da gibt es Ansätze, die Wahrscheinlichkeit im objektiven Sinn einfach als ein natürliches Merkmal einer bestimmten Art von Ereignis oder Sache zu betrachten. Das ist uns auch sehr, sehr ungewöhnt. Man sagt dann die Masse oder das Volumen oder irgendwelche andere Größen sind sozusagen physikalische Größen. Und da soll jetzt auf einmal auch nicht dazukommen, ne, sozusagen. Aber das zeigt Ihnen, dass zumindest die Denkmöglichkeit besteht, zu sagen, naja, du ziehst halt alles mögliche naturgesetzliche Interpretation der Wahrheitsgesetze, nur die psychologischen in Betracht, weil vielleicht könnte man theoretisch noch an. Aber er setzt sich nur mit der Psychologie auseinander und sagt, mit Psychologie haben die Gesetze des Wahrseins nichts zu tun. Die Gesetze des Wahrseins sind nicht das, was man nennen könnte, Gesetze des Fürwahrhaltens. Auch bei Gesetzen des Fürwahrhaltens könnte man natürlich jetzt wieder unterscheiden zwischen einem normativen Sinn und sozusagen so einem naturwissenschaftlichen Sinn, der dann völlig klar ist. Das ist eben die Untersuchung darüber, dass Menschen auch die absurdesten Sachen bereit sind, für wahr zu halten, wenn ihnen ein entsprechend großes Zuckerl vor die Nase gehalten wird oder sowas. Das wäre dann ein Gesetz des Fürwahrhaltens in diesem naturwissenschaftlichen Sinn. Ein Denkgesetz wäre ein psychologisches Gesetz und so kann es zu der Meinung kommen und das wehrt er dann ab. Ne? Das sind nicht psychologische Gesetze. Und dann sagt er eben, Gesetze können nie einen Beweis dessen ersetzen, worauf sich das für Wahrheiten bezieht und so weiter. Und, aber was sagt er da? Da fällt mir jetzt sozusagen der Zugang zu einer Stelle, die ich Ihnen wenn wir sozusagen in seinem Sinn diese Gesetze des Wahrseins haben, die sozusagen keine Naturgesetze sind, aber dieselbe Art von Verbindlichkeit, also Ausnahmslosigkeit, wie Naturgesetze haben, dann können wir von denen aus gesehen unterscheiden zwischen dem, was zum Beispiel ein gültiger und dem, was ein nicht gültiger Schluss ist. Ja? Aber das heißt eben noch lange nicht, dass es sich um normative Gesetze handeln würde. Der Irrtum, der Aberglaube hat ebenso seine Ursachen wie die richtige Erkenntnis. Und jetzt, also das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In den Gesetzen des Wahrseins schließt er das ab, sagt er, wird die Bedeutung des Wortes wahr entwickelt. Also ein sehr hoher Anspruch. Ne? Also das könnte man auch ein bisschen sozusagen. Das ist so, da ist eine Facette drinnen, die läuft sozusagen gegen seine offizielle Theorie. Ne? Also, wir werden dann landen, nächste Woche, ne? Reden noch eine Viertelstunde oder so, wir landen dann bei einem Punkt, wo wir feststellen werden, dass Frege der Auffassung ist, dass man Wahrheit nicht definieren kann. Ja? Die Motive dafür, warum man Wahrheit nicht definieren kann, das möchte ich Ihnen im nächsten Mal noch erklären. Die sind komplex, da kann es verschiedene Motive dafür geben. Es gibt welche, die sagen, ich weiß es nicht auszahlt, und es gibt welche, die sagen, da gibt es also engere Gründe, bei ihm gibt es engere Gründe, ganz sehr spezifischen Grund dafür. Der andere vielleicht zu verstehen. Aber hier, diese Stelle, die ich Ihnen jetzt vorgelesen habe, in den Gesetzen des Wahrseins wird die Bedeutung des Wortes wahr entwickelt, das ist eine ganz leise Andeutung, die wird auch nirgends wirklich von ihm aufgenommen oder verstärkt, dafür, dass eben das, was er da jetzt sagen wird, eine Äquivalenz zu einer Definition von wahr ist. So etwas Ähnliches wie eine Definition durch den Kontext der Gesetze. Und das schaut fast so aus, wie sozusagen in der Politik spricht man von einem versuchten ersten Schritt der Annäherung, unbestätigten Berichten zufolge, hat Frege angedeutet, dass er bereit wäre, sich durch Mittelsmänner mit David Hilbert zu der Frage sozusagen einer Definition durch bloßen Kontext und durch sowas mal zu treffen. Aber sie haben sich nie getroffen und auch die Mittelsmänner haben sich nicht getroffen. Aber das schaut ein bisschen danach aus, als würde eben sozusagen durch diese Gesetze wirklich erklärt, was Wahrheit ist. Das hat sich nie durchgerungen zu sagen, das ist es wirklich. Also ich mache jetzt für heute Schluss, ich sage nur noch, was wir dann nächstes Mal, weil vielleicht möchte jemand ein bisschen lesen. Wir wollen also eben vor allem den nachfolgenden Punkt ein bisschen besprechen, der eben mit Aristoteles viel zu tun hat, was da gleich kommt, wohl über die Wahrheit von Bindern und so spricht. Das ist eine Äquivalenz zu dem, was bei Aristoteles die Wahrheit von Meinungen oder von Wahrnehmungen und so weiter betrifft. Und damit kommt eben dieser Gedanke, da kommt auch eben dieser Gedanke auf, dass man sich eine Definition der Wahrheit sparen kann, weil man, wenn man einen wahren Satz hat, es genügt, diesen Satz zu behaupten, und dadurch, dass man sagt, dass er wahr ist, behauptet man nicht mehr. Das ist sozusagen ein Motiv, und dieses Motiv wird ein ganz kleines bisschen aufgenommen bei Frank Ramsey an einer Stelle, die ich Ihnen dann mal präsentiere, als eigentliche Motiv bei Frege zu sagen, dass Wahrheit nicht definiert werden kann, liegt ja darin, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, Wahrheit sei eben nicht ein Prädikat, sei überhaupt kein Prädikat übersetze. Also das ist ein Unterschied. Die erste Position sagt, Wahrheit ist ein Prädikat. Wenn die Wahrheit was ist, dann ist es ein Prädikat und man kann es sparen. Und seine Position ist aber, die Wahrheit ist überhaupt, Wahrheit kann überhaupt nicht aufgefasst werden als ein Prädikat übersetze. Wahrheit ist etwas anderes, das schaut nur so aus. Und da kommt wieder diese Stelle, Wahrheit ist der Übergang von Gedanken zum Wahrheitswort. Das ist das, dieser Übergang eigentlich zur Objektivität, wie er dann an einer anderen Stelle einmal sagt. Also so läuft das ungefähr. Nächste Stunde ein kleines bisschen Heinrich, größere Portion Wienender, übernächste Stunde der Herr Stadlmüller. Nach den Weihnachtsferien zwei Stunden von mir noch über den Donald Davidson. Das wird dann im Anschluss an die Das-Gesagte sein, hauptsächlich der Wille da nächstes Mal. Okay, danke für alles.